ARD.
Hallo, ich bin die Salome. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus München. Mein größter Traum ist es, seitdem ich klein bin, Landwirtin zu werden. Aber ich komme nun mal aus der Stadt, aus München. Was kann ich tun, damit ich irgendwie in diesen Beruf reinkomme? Welche Möglichkeiten habe ich da?
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Liebe Salome, sehr gute Frage und da bist du bei uns natürlich genau richtig. Liebe Hektis, kurz zur Erklärung. Salome hat uns eine Nachricht an 63hektar@ndr.de geschickt mit genau dieser Frage. Und deshalb kümmern wir uns in dieser Folge darum, wie wird man eigentlich Landwirt oder Landwirtin? Und wie kann man es werden, wenn man selbst nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommt? Und wie kriegt man dann vielleicht sogar einen eigenen Hof?
Ich habe direkt schon mal motivierende Zahlen, denn ich habe gelesen, zumindest sind das die Zahlen von 2020, dass es damals 228.000 landwirtschaftliche Betriebe gab und davon rund 110.000 Betriebe. Da waren die Betriebsleiter über 55 Jahre alt und die Hofnachfolge war noch ungeklärt bei der Mehrheit von denen. Also bei 63% von denen war die Hofnachfolge noch ungeklärt. Das heißt ja, es sind viele Möglichkeiten da draußen für diejenigen, die keinen Hof haben, irgendwie an einen Hof zu kommen.
Ja, das ist eine große Chance. Da werden jede Menge Höfe frei und es gibt jede Menge Salomes auf dieser Welt, die dann auf diese Höfe strömen. Ist doch toll. Ja, Maja, wie war das bei dir eigentlich? Wann genau wusstest du, dass du Landwirtin werden willst und wie bist du es dann geworden? Das habe ich dich nie gefragt.
Schöne Frage. Ich wollte, als ich jünger war, erst einmal Tierärztin werden, um ganz ehrlich zu sein. Und dann habe ich aber bei einem Girls' Day einen Praktikumstag da gemacht und musste an dem Tag einen Hund einschläfern. Und somit wusste ich, das wird's für mich nicht. Und man ist ja so ein bisschen die Summe der Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Meine Eltern haben es mir vorgelebt, meine Großeltern haben es mir vorgelebt. Und deswegen kam danach direkt der Wunsch, dass ich Landwirtin werden möchte. Und mein erster Schritt in diese Richtung war ehrlicherweise ein Treckerführerschein, den ich in so einem Crashkurs gemacht habe, also innerhalb von 2 Wochen.
Gilt der überhaupt, so ein Crashkurs?
Ja, der gilt. Mhm. Der ist leider ganz schön teuer. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Also mittlerweile liegt der so bei 1,9. Das hatte ich auch damals als junges Mädchen noch nicht beisammen. Ich habe früher im Gartencenter gekellnert und bei Grillfeiern gekellnert und gebabysittet. Und da mussten mir dann meine Eltern ein bisschen aushelfen, damit ich überhaupt meinen Treckerführerschein hatte. Genau. Und damit konnte ich dann auch meine praktische Erfahrung auf landwirtschaftlichen Betrieben mir aneignen. Denn ich habe beigebracht bekommen, man soll lieber woanders lernen und da etwas kaputt machen, als auf dem eigenen Betrieb.
Deine Eltern waren sehr schlau.
Ja, und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe mich dann direkt nach meinem Abitur für ein Studium in Göttingen entschieden und da wirklich jeden Sommer als Erntehelferin auf sämtlichen Betrieben gearbeitet.
Also man kann sagen, es ist dir im Prinzip so in die Gene tätowiert gewesen, dieser Wunsch, Landwirtin zu werden, ja?
Sagt man so, in die Gene tätowiert, ja.
Ja.
Wie bist du denn Moderator geworden?
Radiomoderator?
Dein Weg?
Mhm. Ja, wie war der? Also die Legende besagt, dass man mich als Findelkind vor dem NDR in Rostock gefunden hat, in einem Weidenkörbchen. Und dann hat man mich aufgezogen im Radiostudio. Nein, die Wahrheit ist, ich habe als Kind wahnsinnig viel Radio gehört. Immer, die ganze Zeit. Und das waren meine großen Helden und ich wollte das unbedingt werden. Und konnte es aber nicht, weil ich bin in der DDR groß geworden und die hätten mich niemals Radiomoderator werden lassen. Da musstest du staatskonform sein und ich war alles andere als linientreu.
Jetzt ist es raus.
Ja, aber dann kam die Wende und auf einmal war alles möglich. Und dann habe ich erstmal geguckt, ist das was für mich? Habe mich für Praktika entschieden bei der Zeitung, beim Fernsehen und beim Radio. Und bei der Zeitung war ich, das fand ich ganz furchtbar. Und dann bin ich zum Radio und das habe ich geliebt. Und seitdem bin ich einfach nicht mehr weggegangen. Ja, so ist das, ne? Lebenswege, so ganz unterschiedlich. Also du hast so, ich würde mal behaupten, so den klassischen Weg gefunden, bist auf dem Hof groß geworden.
Ist ehrlicherweise gar nicht so klassisch, denn für den Beruf, um Landwirtin zu werden, braucht man keinen Abschluss. 3% der Menschen, die eine Ausbildung anfangen, haben auch keinen Abschluss. 28% haben einen Hauptschulabschluss, 45% haben einen Realschulabschluss und 24% ein Abitur.
Ah, 24% gerade. Ich habe ja auch nur Abitur, sonst gar nichts gelernt und selbst mein Abitur unter uns ist nicht besonders gut. Und damit bin ich offenbar nicht allein. Ich habe einen spannenden Podcast gehört vor kurzem, der heißt Die Schule brennt. Ist ein Bildungspodcast und der Host ist ganz spannend, der heißt Bob Blume, ist selbst Lehrer. Wenn ihr das mal wissen wollt, was momentan gerade in unserem Bildungssystem los ist, dann hört mal rein. Die Schule brennt, der Bildungspodcast, den findet ihr in der ARD Audiothek. Man muss ja auch mal ein bisschen Werbung machen zwischendurch, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen hier, ne? Haben wir es schon gemacht?
Nicht ja. Zum ersten Mal haben wir ein bisschen zurückgehalten mit uns, aber jetzt kann es mal kurz um uns gehen.
Mein Name ist Andreas Kuhlage, ich bin Moderator, normalerweise moderiere ich Radiosendungen, aber zweimal im Monat sitze ich hier mit Maja Muckwitz und wir unterhalten uns über Landwirtschaft. Warum machen wir das? Weil wir festgestellt haben, dass man so eigentlich voneinander wenig weiß. Und gerade ich so als Stadtmensch habe wahnsinnig viele Fragen und habe keine Lust auf Vorurteile und Klischees, deswegen machen wir das hier und ich habe ansonsten keine Berührungspunkte mit Landwirtschaft. Und deswegen bist du hier, Maja.
Ja, genau. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich selbst komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb hier ganz aus der Nähe von Hannover. Und ich möchte an dieser Stelle mal gerne sagen, dass es schon seit 2 Jahren richtig viel Spaß mit dir macht hier.
Dankeschön. An dieser Stelle ist der Podcast zu Ende, weil besser wird's nicht. Nein, es wird natürlich noch besser, weil jetzt kommt etwas, auf das ich mich freue. Nämlich eine Rubrik, die kennt ihr, liebe Hektis, da wo ich immer Begriffe aus der Landwirtschaft erklären muss, die ich vorher noch nie gehört habe.
Majas Landwort.
Und ich habe den Begriff mitgebracht, Winterung, Kuhlage.
Winterung?
Mhm. Ich habe heute aus dem Fenster geschaut und es lag noch so wunderschön Schnee, der so geglitzert hat. Und deswegen kam ich auf den Begriff Winterung.
Winterung.
Um dich jetzt nochmal auf eine falsche Fährte zu führen.
Boah, du bist so gemein, weißt du? Ja. Als ob ich nicht von ganz alleine auf eine falsche Fährte komme. Jetzt schickst du mich auch noch dahin. Also Winterung. Winterung, ich glaube, Winterung ist ein Teil der Ausbildung in der Landwirtschaft. Und zwar ist das quasi eine Jahreszeitensimulation. Also man versucht, Auszubildenden in der Landwirtschaft alle möglichen Szenarien vorzustellen und wie sie dann damit als Landwirt oder Landwirtin umgehen würden. Es gibt die Sommerung, es gibt die Frühling, weiß ich nicht, was
Sommerung
ihr dafür
bekommt. Gibt's wirklich?
Die Sommerung und die Herbstung und und die Winterung. Und in der Winterung geht es darum, dass junge Auszubildende in der Landwirtschaft so damit konfrontiert werden, wie ist es kalt? Da müssen sie in die Kältekammer mit der Forke oder müssen gucken, was macht der Trecker, wenn er nicht anspringt im Winter? Wie reagieren Kühe beim Melken darauf, wenn man mit eiskalten Fingern daran geht. Und also was. Das ist alles Teil einer Jahreszeiten angepassten Ausbildung, die sich Winterung nennt. Und dann, wenn es dann irgendwann mal tatsächlich in echt soweit ist, wie jetzt gerade, arschkalt, dann sind die Auszubildenden darauf vorbereitet und wissen, dass man vorher die Hände anwärmt, bevor man Kuh Elsa melkt. Weil die mag das auch nicht, mit kalten Fingern angefasst zu werden.
Ich sag's dir, damit liegst du zu 100% falsch, aber es war wieder sehr kreativ. Winterung ist in der Landwirtschaft ein Sammelbegriff dafür, für Feldfrüchte, die wir schon im Herbst säen. Also bei uns zum Beispiel Winterweizen, Winterroggen oder Wintergerste auf vielen anderen Betrieben, die also schon über den Winter wachsen können.
Krass.
Genau, und die haben Vorteile, also meistens einen sehr guten Ertrag, weil sie ja den Winter schon Zeit haben, auch tief zu wurzeln. Das heißt, wenn es im Frühling eine Trockenheit gibt, dann haben sie durch diese langen Wurzeln auch da die Möglichkeit, an Wasser und Nährstoffen zu kommen. Und wir achten immer darauf in unserer Fruchtfolge, dass wir unterschiedliche Winterungen haben, aber auch Sommerungen, weil das einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Arbeitszeitpunkte hat.
Guck mal, Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass man schon im Herbst oder vor dem Winter aussieht. Weil ich dachte dann immer, ja, dann wieso sollten sie das tun? Dann schmeißen sie das Korn da rein und dann wächst es ein bisschen, dann kommt der Frost und dann ist alles wieder tot. Das würde ja keiner machen, deswegen wird immer im Frühjahr ausgesehen.
Sind sehr wetterfest, genau.
Siehst du. Ich wette, viele Hektis sitzen jetzt mit ihren Kopfhörern da. Jetzt mal ehrlich, Hand hoch. Wer hat das auch immer gedacht, dass man erst im Frühjahr aussieht?
Ja, schreibt uns gerne an 63.
Ich bin doch nicht der einzige Idiot, oder?
@ndr.de.
Wieder was gelernt. Winterung gibt es also wirklich. Faszinierend. Ich hoffe, Salo werden wir wahrscheinlich nichts Neues damit erzählen. Die macht so einen plitschen Eindruck. Die wusste das vorher wahrscheinlich.
Wette ich auch.
Ja. So, jetzt aber erstmal zurück zu Salome. Die möchte unbedingt Landwirtin werden. Und wir haben sie gefragt, warum eigentlich?
Ich möchte Landwirtin werden, also meine ganze Familie kommt aus Baden-Württemberg und dementsprechend ist es auch ein bisschen landbezogener, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte dadurch auch schon viel mehr Kontakt zu generell Höfen Und da habe ich dann auch meine meiste Freizeit bei meinen Großeltern verbracht in irgendwelchen Kuhställen und so. Und da durfte ich dann ein bisschen reinschnuppern. Und irgendwie ist es mir dann ans Herz gewachsen und wurde dann meine größte Freude, wenn ich zu denen durfte. Und später dann habe ich ein Praktikum gemacht, um einfach noch mehr reinzuschnuppern. Und ich merke halt einfach, dass mein Interesse da unersättlich ist und ich nicht genug davon kriegen kann. Und ich weiß nicht, ich kann einfach nicht ohne.
Ach, süß, ne?
Süß, dann macht sie genau richtig schon mal mit den Praktika. Also, ja, dass sie so viel praktische Erfahrung sammelt und ganz nah dran ist.
Ja, und wie bitter, ne? Dann wird man erst so ein bisschen, ich sag mal, angefixt und merkt, das ist so das, was ich machen will. Und dann passiert Folgendes. Salos Eltern sind dann nach München gezogen, ja, in die Großstadt. Und dann ist sie da aufgewachsen, aber hat ihren Traum niemals aus dem Kopf gelassen. Und dann hatte sie eine erste Idee irgendwann, so aus diesem Traum ist eine Idee geworden, wie sie ihrem Ziel tatsächlich näher kommen kann.
Mein Plan wäre halt eher, dass ich irgendwie schaue, dass ich eine Hochschulreife habe oder halt das Abi mache, dass ich dann Agrarwissenschaften oder halt so irgendwas Landwirtschaftliches halt studieren könnte und dann irgendwie, ich weiß nicht wie, aber in diesen Beruf reinkomme. Mir fehlen halt auch absolut die Kontakte irgendwie, die mir da ein bisschen weiterhelfen und mir so ein bisschen mehr Einblicke geben könnten, was ich für Optionen habe.
Keine Sorge, wir helfen dir, Salo.
Wir helfen dir, genau. Es gibt zum Beispiel auch Schulen schon, die ein sogenanntes Agrarabitur anbieten. Bei uns ganz in der Nähe, da war übrigens auch mein Vater, das ist die Michelsen-Schule, die also ganz viele Schwerpunkte auf Agrarwissenschaften legt in Hildesheim. Und dann gibt es aber auch den Agrarcampus Luisenlund mit einem Praxisbezug, also da gehört auch noch ein Betrieb dazu. Also es gibt auch schon Schulen, die diesen Schwerpunkt haben.
Ich wollte natürlich nochmal von Salo wissen, warum das eigentlich so ihr größter Traum wäre und was sie sich in Zukunft vorstellt, also was sie sich ausmalt in ihrer Fantasie.
Mhm. Oh, mein allergrößter Traum wäre, wenn ich einen eigenen Hof hätte mit Rindern und also sehr gerne auch so ein bisschen erlebnispädagogisch. Am besten wäre ich auch voll dabei, so dass noch ein paar Kinder dann immer kommen können und zu den Tieren und da ein bisschen mitwerkeln können. Das würde mir voll die Freude machen. Und ja, ich so einfach meinen kleinen Traum habe, den ich seitdem ich ein kleines Kind bin, habe. Einfach meine Kühe, bei denen ich ruhig sein kann und bei denen ich irgendeine körperliche Arbeit habe und beschäftigt bin. Und es macht mir einfach Spaß. So einfach ein kleiner Hof. Von mir aus auch mehr Selbstversorgung, das wäre auch voll okay. Aber einfach das würde mir schon reichen.
Es klingt sehr idyllisch. Ganz kurz, würdest du sagen, Daumen hoch, Daumen runter, das kann klappen oder das klappt auf gar keinen Fall?
Daumen hoch, weil wenn man ihr genau zugehört hat, dann träumt sie ja von mehreren Betriebszweigen. Sie hat ja einmal davon gesprochen, dass sie sich vorstellen kann, Rinder zu halten. Da weiß ich jetzt nicht, ob es eine Milchviehrasse sein soll oder eine Fleischrasse. Darauf könnte sie sich ja spezialisieren. Dann bräuchte sie auch nicht so viele Kühe, wenn es ja zum Beispiel eine besondere, teure Fleischrasse ist wie Wagyu. Und dann hatte sie gesagt, und dann würde sie es ja noch irgendwie toll finden, wenn es da sowas gibt wie Bauernhofpädagogik. Also ein zweiter Betriebszweig, wo sie mit zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, Krabbelkursen oder auch Senioren, die über den Hof gehen und dort was lernen, ja auch nochmal eine andere, weitere Einnahmesquelle hat. Und dann braucht man nicht so viele Tiere haben oder so viel Fläche, sondern wenn sie unterschiedliche kleine Betriebszweige hat, dann wäre das möglich. Und wenn sie dann vielleicht noch irgendwie ein kleines Zimmer vermietet auf ihrem Hof, wo Leute einen Bezug haben, Kontaktpunkte zur Landwirtschaft haben. Das ist ja heute auch groß nachgefragt bei vielen Städtern.
Da steht doch schon der Businessplan.
Ja.
Oder?
Ich sehe da eine große Zukunft.
Ja, aber ich mag das, diese Zuversicht, weil ganz oft unterhalten wir uns über Landwirtschaft und über die Probleme, die es in der Landwirtschaft gibt. Und ich habe das Gefühl, in dieser Folge geht es mal darum, Aufbruch. Ja, Leute, geht in die Landwirtschaft, weil da geht einiges, aber man muss es richtig angehen. Du hast vorhin gesagt, du bist auf dem Hof groß geworden und irgendwie war relativ früh klar, es geht da irgendwo hin. Aber wie ist dann aus dieser vagen Idee ein Plan geworden und was waren die ersten Schritte?
Ja, habe ich ja gesagt, ich habe direkt erstmal einen Treckerführerschein gemacht, um bei uns selber überhaupt erstmal mitzuhelfen. Für mein Studium brauchte ich auch einen Praktikumsnachweis von einem halben Jahr. Das habe ich auch noch bei uns zu Hause gemacht. Und dann habe ich angefangen zu studieren.
Sekunde, ganz kurz. Also man braucht, wenn man ein Studium machen will, braucht man
einen Praktikumsnachweis von einem halben Jahr, aber das kannst du auch während des Studiums machen.
Ah, okay. Gut.
Das ist also relativ klassisch, haben auch viele meiner Kommilitonen so gemacht. Was andere auch gemacht haben, ist erstes Abitur, dann die Ausbildung zu machen. Das ist dann auch verkürzt auf 2 Jahre und danach dann zu studieren. Oder, habe ich ja vorhin schon erwähnt, man braucht gar keinen richtigen Abschluss. Man kann einfach nach der Schule erstmal praktische Erfahrungen sammeln und dann in die Ausbildung gehen. Die dauert dann 3 Jahre. Und man kann sich danach dann noch weiterbilden, einen Meister machen, eine Meisterprüfung machen, zu einer weiteren Fachschule gehen, um dann irgendwann vielleicht auch Verwalter oder Betriebsleiter zu werden.
So, also die Einstiegshürde ist relativ niedrig. So, aber du hast dich irgendwie für den Weg entschieden, der ein bisschen schwieriger ist. Weil erstmal Abi und dann studieren, ne?
Ja, aber ich glaube, auf dem Berufsmarkt ist es schon angesehen, wenn du auch eine praktische Ausbildung dazu hast, ne? Weil es ist ein sehr, sehr praktischer Beruf. Du musst sehen, was auf den Feldern passiert oder wie es den Tieren im Stall geht. Und das lernst du erst durch Erfahrung. Und deswegen total richtig, dass sie jetzt schon Praktika macht.
Würdest du sagen, Maja, so eine Sache, die man allem anderen erstmal vorausschicken sollte. Geht erstmal hin, macht mal ein Praktikum und entscheidet danach, ob das nicht nur eine fixe Idee war.
Unbedingt. Und auch in ihrem Fall, sie hat ja schon gesagt, sie ist so Rinder interessiert. Um das erstmal rauszufinden, musst du ja auf solch einem Betrieb gewesen sein, ja. Oder vielleicht entdeckt sie ja auch noch, dass ein Schweinehaltungsbetrieb für sie auch interessant ist. Oder vielleicht ist für sie auch Pferdemanagement interessant. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Betriebe und das findet man ja nur heraus, wenn man auch mal vor Ort war und dort auch richtig mitgeholfen und mitgearbeitet hat.
Cool. Lass uns mal bei deinem Werdegang bleiben. Du hast Abi gemacht und dann hast du dich entschieden zu studieren. Woher wusstest du denn, wo man das machen kann und wo ist die beste Uni?
Also ich wusste sofort, wo ich hin will, weil mir meine Eltern das auch schon vorgemacht haben. Ich komme ja von einem Betrieb und sowohl mein Opa war schon in Göttingen, als auch beide meine Eltern, die sich dort auch kennengelernt haben im Studium.
Boah, gibt es da so eine Ahnentafel in Göttingen? Hier studierten die Mokwitz zurückverfolgbar bis ins Jahre 1600 oder was?
Mein älterer Bruder war auch schon vor mir in Göttingen. Hatte auch studiert, also für mich war das klar, da möchte ich hin und wie es sich für ein Hofkind gehört, ich wollte auch nicht allzu weit weg und mit einem ICE bis nach Göttingen fährst du in einer halben Stunde, das heißt, ich war eigentlich immer mit einem halben Fuß noch zu Hause. Ich habe nie meinen Friseur und meinen Zahnarzt geändert, weißt du, so weit habe ich es von zu Hause weggeschafft.
Aber es gibt andere Unis, es gibt nicht nur Göttingen,
es gibt
oder?
Andere Unis, es gibt in Osnabrück eine, in Kiel, aber auch in München, also da hat man eine große Auswahl, auch in der Hauptstadt, also wenn man in Berlin lebt, auch da gibt es eine Uni.
Und wie nennt sich der Studiengang?
Agrarwissenschaften. Bachelor of Science.
Und
wenn ich so auf meine...
Ist das schwierig, daran zu kommen? Also Studienplätze?
Also damals, zu meiner Zeit, war es NC-frei. Das heißt, unabhängig von deinem Abiturabschluss, den man da eingereicht hat. Und dementsprechend würde ich sagen, einfach.
Okay.
Aber wie es sich für so einen Studiengang gehört, dann wird auch ordentlich ausgesiebt. Also allein in dem ersten Semester hast du Fächer wie Statistik, und Chemie, Biologie der Tiere, also so Biologie der Tiere ist ein wahnsinniges Auswendiglernfach. Da wird es also auf Fleiß geschaut und die anderen Fächer einfach wahnsinnig schwierig, Chemie und Mathematik. Das heißt, wenn du es da nicht schaffst, dann fliegst du auch in der ersten Runde direkt raus.
Wie lange geht das Studium? Also wie lange hast du es gemacht?
Man studiert 6 Semester. Und ich und viele andere auch.
brauchen
länger, genau. Willst du genau wissen, wie lange?
Nee, aber man kann es in 6 Semestern schaffen.
Man könnte es in 6 Semestern
schaffen. Wenn man nicht so faul ist wie Maja Mukwitz.
Ja.
Okay,
und
dann ist man,
so genießt nebenbei,
und dann ist man fertig und wie was da kann man sich dann ans Türschild schreiben?
Also wie gesagt, ich habe immer in den Sommerferien meine praktische Erfahrung gesammelt auf den unterschiedlichsten Betrieben und meine wichtigste Erfahrung war eigentlich für einen Lohnunternehmer zu arbeiten. Das heißt, technische Arbeiten auf unterschiedlichsten Betrieben durchzuführen. Ich war da zum Beispiel bei der Maisernte und bin in der Maiskolonne mitgefahren. Und ich finde, das ist auch so eine Zeit, da bist du so 2-3 Monate so richtig raus aus dem Studium und tauchst in so eine landwirtschaftliche Welt ein. Und wenn du da für dich herausfindest, dass es nichts für dich ist, dann ist es auch nichts für dich. Und wenn du nach den 2-3 Monaten immer noch richtig Spaß dran hast, dann motiviert dich das für sämtliche neue Dinge danach.
Okay. Ja. Lohnunternehmer für alle Hektis, so wie ich, die nicht genau wissen, was das ist. Das ist jemand, der Arbeitskräfte und Arbeitsmittel vermietet, verleiht an Leute.
Genau, deswegen habe ich gerade versucht zu sagen, mit technischer Arbeiten übernimmt. Genau.
Ich will noch mal kurz bei den anderen Ausbildungsmöglichkeiten bleiben, weil das ist ja nur ein Weg, ne? Studium. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, Uni ist nicht so mein Ding und dann 6 Semester und so viel büffeln und so. Es gibt auch bestimmt andere Wege in die Landwirtschaft. Also was gibt es noch für Ausbildungsmöglichkeiten?
Ich habe es ja vorhin schon einmal angedeutet. Also genau, du hast irgendeine Form von Schulabschluss. Wenn du Abitur hast, dann machst du 2 Jahre lang danach eine Ausbildung. Wenn du kein Abitur hast, dann gehst du in die Ausbildung für 3 Jahre und dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten, dich fortzubilden mit einer Meisterprüfung im Anschluss oder unterschiedlichen Fachschulen. Die Ausbildung ist auch so aufgebaut, dass du auf jeden Fall in beide Bereiche reingucken musst. Also einmal in den Ackerbau und einmal in die Viehhaltung. Und wir zum Beispiel sind ja nur ein Betrieb, wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb, also du wirst bei uns kein Vieh finden. Das heißt, der Lehrling muss danach wechseln zu einem Betrieb, wo es auf jeden Fall noch Viehhaltung gibt.
Okay. Gut, also jetzt haben wir diesen Teil mal so abgeschlossen. Also wie kommt man eigentlich dahin? Wie qualifiziert man sich? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? Haben wir jetzt festgestellt, es gibt eine Ausbildung, es gibt ein Studium. Manchmal, man kann wahrscheinlich auch eine Ausbildung und das Studium kombinieren, wenn einem das nicht genug ist. Geht auch alles.
Ja.
So, und jetzt bin ich fertig. Wie komme ich jetzt auf den Hof? Das ist ja die große Frage. Also wie zum Beispiel Salo, die in München groß geworden ist und jetzt sagt, hey, hier bin ich, perfekt qualifiziert, so. Aber damit kommt sie ja noch nicht an den Hof.
Ja, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Wege, um auf einem Hof zu landen. Mir persönlich stellt ja die Frage, muss man ihn unbedingt besitzen? Ja, also bin ich weniger Landwirtin, wenn ich den Hof nicht wirklich besitze. Was man da machen könnte, ist zum Beispiel Betriebsleiter oder Verwalter, Verwalterin, Betriebsleiterin sein für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt, man hat wirklich einen hohen Verantwortungsgrad, entscheidet alles, was auf dem Betrieb passiert, aber man besitzt ihn eben nicht, sondern es gibt noch einen Eigentümer für mich. Aber ich komme natürlich aus einer anderen Position und ich habe auch meine Community dazu gefragt, ist das Landwirtin sein. Ja, also du lebst auf diesem Betrieb. Viele haben auch trotzdem die Eltern da auf dem Hof, kriegen dort ihre Kinder auf dem Hof. Aber man hat nicht dieses gewisse Risiko, weil du hast ein festes Einkommen. Das Risiko trägt dann der Besitzer.
Ah, okay.
Das ist eine Form. Manche sagen, ja, das ist wie mit einem Haus und einer Mietswohnung. Es ist schon irgendwie was anderes, wenn du etwas nicht wirklich besitzt und da nur etwas mietest. Das heißt, da treffen unterschiedlichste Meinungen aufeinander.
Okay, das heißt also, das ist ein Hof, der jemand anders gehört, der aber selber nicht mehr Lust hat, irgendwie jeden Tag den ganzen Bums zu leiten.
Ja.
Und der stellt dich dann an.
Ja, stell mal vor, das ist jemand, der ist aber Banker geworden und zieht irgendwann nach Hamburg und hat aber familiär einen Hof geerbt und will den auch gut gepflegt wissen, aber halt da nicht selber leben.
Ja.
So.
Gibt es sowas häufiger mal?
Das gibt es, ja, ja. Auch vermehrt gibt es das. Und die freuen sich über top ausgebildete Leute und viele, mit denen ich zusammen studiert habe, die sind auch auf solchen Betrieben gelandet. Unter anderem schön mit Blick auf die Ostsee, Alleinlage, ohne dass der Eigentümer auf dem Hof mitwohnt.
Ja. Ja. Und manchmal kann ja auch mehr draus werden. Ich erinnere mich, dass ich mal als Reporter für meinen Radiosender auf einem Milchviehbetrieb im Norden von Niedersachsen war. Und da hat mich ein junges Paar durch diesen riesigen Milchviehbetrieb mit, glaube ich, 600 oder 700 Kühen geführt. Und die haben mir erzählt, dass sie als Betriebsleiter jetzt diesen Hof erstmal managen, aber dass sie mit dem Inhaber schon vereinbart haben, dass sie irgendwann den Hof übernehmen werden. Ist noch nicht ganz klar, wann und so, aber das ist ja auch eine Möglichkeit, ne?
Das ist eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, womit sich viele Hofeigentümer sehr, sehr wohlfühlen. Weil so lernst du den Menschen kennen, der vielleicht dein Lebenswerk übernimmt, ne? Und man kriegt irgendwie mit, gehen unsere Vorstellungen von diesem Betrieb, kommen die zusammen.
Ja, das erinnert mich an Dominik, mit dem ich ein tolles Gespräch geführt habe. Dominik Gassler kommt aus der Nähe von Karlsruhe. Sein einziger landwirtschaftlicher Hintergrund war, dass er früher immer Urlaub gemacht hat auf dem Bauernhof. Und das hat ihn damals so fasziniert, dass er jeden Nachmittag nach der Schule beim Bauern im Ort geholfen hat. So Tiere, große Maschinen, Natur, es ist total sein Ding, hat er festgestellt. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich will Landwirt werden. Das ist genau mein Ding. Und
also wie Salome ohne Hof, aber landwirtschaftlich begeistert.
Genau. So, Dominik hat dann erst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Dann hat er noch eine kaufmännische Ausbildung im Agrarhandel drangehängt. Und dann stand er natürlich irgendwann vor der Frage, so, wie komme ich jetzt an einen eigenen Hof? Und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Also die Idee nach einem eigenen Hof, die kam eigentlich direkt nach der Ausbildung recht schnell. Da stellt sich halt immer nur die Frage, wie komme ich an einen Hof?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich was gelernt habe in diesem Podcast, dann, dass man so einen Hof ja nicht einfach kaufen kann. Also dass es ja kaum einen Markt gibt dafür. Es wird irgendwie vererbt oder man wird irgendwo angestellt. Aber dass man sich so ein Ding unter den Nagel reißt, indem man Geld dafür bezahlt, das ist ja eher die Ausnahme.
Genau, das ist recht schwierig. Ich sag mal, durch meine gute Kontakte in der Raiffeisen habe ich damals eigentlich erhofft, damit ich da über den Weg vielleicht in der Kundschaft mal zu einem Betrieb komme. Raiffeisen ist ein Agrarhandel, also Dachverband Raiffeisen. Und dann, die haben verschiedene Sparten, also Schwerpunkt Landwirtschaft. Und ich war da also im Agrarhandel, was Pflanzenbau betrifft, also Produkte, die wo der Landwirt quasi braucht. Der Einkaufsmarkt für landwirtschaftliche Betriebe, mehr oder weniger, vereinfacht gesagt. Und da habe ich ja dann quasi nach der Ausbildung zum Landwirt meine kaufmännische Lehre gemacht und da noch ein bisschen gearbeitet, tatsächlich insgesamt 7 Jahre. Und daher habe ich den ein oder anderen Landwirt auch gekannt, wo so langsam in die, ja, ins Alter kommt und vielleicht irgendwann mal ohne Kinder den Hof abgeben würde. Was sich dann aber damals rausgestellt hat, sie ist nie so weit gekommen.
Das ist ja auch dann frustrierend.
Ja, quasi. Und dann hat man sich halt, ich sag mal, durch meine Frau, die das ganze Thema mitbegleitet, also mittlerweile Frau, damals Freundin, die wo das ganze Thema mittragt, was man natürlich auch dazu braucht, hat man sich überlegt, wie könnte man das ganze Thema noch ein bisschen publik machen. Wir haben dann damals über einen Zeitungsartikel probiert, noch an den Hof zu kommen, also an einen Hof zu kommen eventuell. Wir haben damals 2 Zeitungen gehabt, die haben dann über uns einen Bericht geschrieben mit einem großen Bild und dass wir nach dem Hof suchen, was natürlich auch nicht wirklich Früchte getragen hat. Dann gibt es verschiedene Plattformen wie Hof sucht Bauer über verschiedene Verbände oder den Bauernverband gibt es auch verschiedene Hofbörsen, sage ich mal, wo man sich dann damals ein bisschen schlau gemacht hat und gleichzeitig haben wir uns damals, meine Frau und ich, auf ein Seminar angemeldet, das hieß Kontaktforum Hofübergabe, wo es quasi darum geht, wenn ich mal einen Hof kriegen sollte, wie geht man das an, also finanziell, rechtlich, Risikovorsorge, betriebswirtschaftlich. Und um das ist eigentlich in dem Seminar hauptsächlich gegangen.
Ah, okay, das ist also schlau. Ihr habt euch im Prinzip schon mal für den möglichen Ernstfall vorbereitet, ohne dass es eigentlich schon einen Hof für eine Übergabe gab, ja?
Genau, richtig. Ja, das war eigentlich, und das Nice to Have an dem Seminar, das ging über 2 Tage, war, dass es an dem einen Abend quasi eine Hofbörse gegeben hat. Also das Seminar war für Abgebende und Hofsuchende.
Ah, okay.
Und ja, so haben wir uns damals quasi, so bin ich mit meiner Frau oder mit der Familie zu dem Hof gekommen.
Das musst du mir jetzt mal genau erklären. Also ihr wart auf diesem Seminar und dann gab es da abends diese Hofbörse. Erklär genau, mal ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen?
Da hat es abends in einem Gewölbekeller gemütliches Beisammensein gegeben und da waren Betriebe dabei, die wo Nachfolger quasi gesucht haben für sich. Und die haben ihren Betrieb im Rahmen dessen vorstellen können. Da hat jeder einen Tisch gehabt mit seinen spezifischen Dingen, was ihn auszeichnet und ist quasi Rat zur Tat beiseite gestanden und ja, die Hofsuchenden zu werben quasi.
Ach so, so eine Art Hof-Speed-Dating.
Genau, richtig, so kann man das sagen.
Und da habt ihr eure Kontakte kennengelernt, habt euch dann hingesetzt und habt sofort gewusst, ja, das passt.
Ja, wir haben tatsächlich uns dann damals zusammengesetzt, haben ein bisschen reingeschnuppert und ein bisschen erzählt über den Betrieb, was sie so machen und wo sie herkommen. Und es hat sich dann damals recht, also das Zwischenmenschliche hat sich recht positiv herauskristallisiert, dass man sich gut versteht, an dem Abend bei einem Glas Wein. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass der Betrieb von meinem Heimatort tatsächlich nur 25 Kilometer entfernt ist.
Oh, Jackpot.
Und ja, so hat man sich dann drauf geeinigt, dass man sich mal außerhalb dem Rahmen quasi auf dem Hof trifft und in das Ganze mal reinschnuppert.
Du hast vorhin gesagt, irgendwie man hat sich beschnuppert, ob man sich mag. Da frage ich mich irgendwie so, wie wichtig ist sowas denn eigentlich? Weil wenn ich das mit so einer normalen Immobilienmaklerei vergleiche, da interessiert mich das ja auch nicht irgendwie, ob der Vorbesitzer jetzt nett ist oder so. Ich will ja nur sein Haus kaufen oder seine Wohnung oder sein Auto, was auch immer. Warum ist das bei einer Hofübergabe oder warum war es in eurem Fall so wichtig?
Ja, ich sag mal, Landwirtschaft ist immer noch mal ein bisschen was Spezielles, was das betrifft. Ja, Hofabgebender, Hofübernehmender, sage ich jetzt mal, das ist eine wahnsinnig große Rolle spielt. Das Zwischenmenschliche, versteht man sich nicht. Man übernimmt ja quasi demjenigen sein Lebenswerk, wenn man mal einen Betrieb gefunden hat, was er sich aufgebaut hat mit viel Emotionen und wo er sein ganzes Leben lang quasi dafür hingearbeitet hat. Mhm. Und dann kommt so ein Junger daher und will das übernehmen, hat natürlich andere Ideen und dann soll das Zwischenmenschliche auch gut passe. Abgesehen von dem, wenn vielleicht der Abgebende auf dem Betrieb weiter wohnen bleibt, weil dann läuft man sich zwangsläufig jeden Tag über den Weg.
Ist das bei euch so?
Ja, tatsächlich. Der Altenteiler, also wie es in der Landwirtschaft immer heißt, der wohnt weiterhin auf dem Hof und wir verstehen uns eigentlich super.
Okay.
Positiverweise.
Das ist ja ein absoluter Glücksfall, würde ich mal sagen. War das von Anfang an klar, dass ihr das auch so wollt, dass die da wohnen bleiben? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja erstmal schon eine schwere Hypothek, weil wie du schon sagst, die sind dann da, das ist deren Lebenswerk. Man hat ja sofort so Gedanken wie, oh, die laufen da jeden Tag rum, die fuschen mir da möglicherweise rein, die wollen immer noch mitreden. Hattest du solche Gedanken auch und wie bist du damit umgegangen?
Ja, die Gedanken haben wir tatsächlich gehabt. Ich habe mich mit meiner Frau auch öfters beratschlagt, wie geht man das an, was könnte man machen oder wie wird es funktionieren in Zukunft. Wir haben es dann durch das, dass wir auf dem Hof mal ein Dreivierteljahr mitgelaufen sind, einfach zum den Betrieb kennenlernen und das, die Abläufe vom Betrieb, hat sich das auch recht gut rauskristallisiert, dass man uns zwischenmenschlich recht gut verstehe. Und ich glaube, ja, wäre das nicht so, dann wüsste ich auch nicht, ob man heute den Betrieb übernommen hätte, muss man ganz ehrlich sagen.
Was ist das für ein Betrieb, den du da übernommen hast?
Also wir haben einen Bio-Betrieb übernommen, Bioland angegliedert, ein reiner Ackerbaubetrieb tatsächlich. Also keine Tiere dabei, es ist derzeit ein Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Kartoffelbau.
Man redet nicht so gerne über Geld, aber was kostet sowas und wie finanziert man sowas?
Ja, die Frage, das ist berechtigt. Landwirtschaft ja, hat immer gleich mit riesigen Summen zu tun, sage ich mal. Für mich und meine Frau damals war klar, wir wollen ein bisschen Sicherheit. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu pachten.
Mhm.
Ja, aber für mich und meine Frau war dann klar, wir wollen quasi einen Teil, also unsere Sicherheit, also dass wir uns darauf was aufbauen können. Weil wenn man einen Betrieb pachte und der Pachtvertrag läuft irgendwann aus und dem Betriebsinhaber gefällt nicht das, was wir gemacht haben, dann haben wir ja quasi nichts mehr davon. Da haben wir unsere Arbeit investiert und irgendwann haben wir quasi nichts davon. Deswegen wollten wir eigentlich ein bisschen Sicherheit und haben damals entschieden, dass wir die also einen Teil der Hofstelle kaufen. Und dann ist noch das große Thema Maschine. Also Maschine haben wir im Rahmen der damaligen GbR haben wir geschaut, was für Maschine übernehmen wir, was wollen wir, in welchem Betriebszweig geht es hin in Zukunft und haben dann quasi daraus finanzielle Summe gebildet, wo wir quasi dem Betriebsinhaber zahlen müssen mit einem Finanzierungsplan. Wir haben die Summe nicht auf einmal gezahlt, wir haben die gesplittet auf einen gewissen Zeitraum.
Okay, ja, wahrscheinlich ist das dann schon siebenstellig, oder?
Ja, nicht ganz. Also okay. Gott sei Dank nicht, sonst könnte man das nicht stemmen. Ich muss auch sagen, der Betriebseigentümer ist uns da sehr gutwillig entgegengekommen, dass sein Betrieb weiterläuft. Und das war das Wichtigste, auch im Bio-Bereich, weil er keine Kinder quasi hat. Und wir haben da quasi zusammen einen Weg gefunden, wo für beide passt und damit wir das Thema auch finanziell tragen können.
Und gibt es Banken, die einen dabei unterstützen oder winken die alle ab?
Ja, es gibt tatsächlich Banken, die einen unterstützen, aber man braucht wirklich einen guten Businessplan.
Also ist dein Tipp für alle, die sich interessieren, zum einen, man muss gut vorbereitet sein und braucht einen sehr, sehr guten, durchdachten Plan, damit die unangenehmen Fragen von der Bank dann auch irgendwie zügig beantwortet werden können.
Definitiv auch das, ja.
Es gibt
Gott sei Dank Berater, wo ich darauf spezialisiert habe.
Ah.
Wo wir auch tatsächlich, also wir haben seitens Verbanden Berater gehabt damals, Bioland. Ein Berater, wo uns tatsächlich in der Betriebsübergabe dreiviertel Jahr lang begleitet hat. Mit allen Fragen, mit allen Thematiken. Wie errechnet man das Ganze?
Würdest du das auch so empfehlen, wenn sich Leute interessieren, so wie du, die haben eine Ausbildung gemacht, haben Interesse, haben Leidenschaft, haben große Lust, auf jeden Fall viel Zeit in Beratung zu investieren, sich schlau machen?
Definitiv. Also wenn man einen Betrieb hat, wo Interesse da ist, beidseitig muss man natürlich sagen, finde ich eigentlich mittlerweile wichtig, damit, dass man sich gut beraten lässt und vielleicht jemand auch, also seitens Verband, wo den Betrieb schon länger kennt oder Bauernverband oder.
Mhm.
Weil ich sag mal, das kostet zwar am Anfang ein bisschen Geld, aber grundsätzlich ist das Geld ganz gut angelegt, weil da tut sich dann auch mal noch ein bisschen rauskristallisieren, wo man sich quasi vorher nicht bewusst war, dass das auf einen zukommt.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass da Überraschungen an jeder Ecke lauern. Hättest du eigentlich lieber was anderes gehabt unter uns? Also hättest du gesagt, eigentlich hätte ich lieber so 40 Milchkühe gehabt?
ja, wäre die falsche Aussage. Ich bin froh, also wir sind froh mit dem, was wir aktuell haben. Und natürlich kann man jeden Betrieb noch ein bisschen ausbauen, da wo man vielleicht gern hin hätte. Also wenn ich jetzt morgen ein paar Kühe wollte, finde ich da mit Sicherheit auch einen Weg, dass man das aufgebaut bekommt in seinem Business, sage ich mal.
Mhm.
Ja, den perfekten Betrieb an sich gibt es ja nicht, weil jeder hat sich auf was anderes spezialisiert und jeder ist mit einem anderen Schwerpunkt groß geworden, jeder Betrieb. Und ja, die eierlegende Wollmilchsau, wie man sich selbst gern vorstellt, gibt es, glaube ich, nicht.
Okay, also würdest du schon sagen, man muss bereit sein, Kompromisse zu machen?
Ja, definitiv. Mhm. Aber man muss halt genau wissen, wie groß das die Kompromisse einem gegenüber sein sollen.
Ja, was ist das, was dich am meisten überrascht hat oder was war so das, was du am meisten in Erinnerung hast, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht vorher oder das musste ich lernen im Zusammenhang mit so einer Hofübergabe, mit so einem Kauf?
Ja, also ich sage mal, das Betriebswirtschaftliche ist mir nicht schwer gefallen. Ich bin ja thematisch in der Landwirtschaft auch immer groß geworden, also die ein oder andere Betriebsabläufe waren mir bewusst. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin eigentlich von einem konventionellen, also immer in der konventionellen Landwirtschaft groß geworden und habe jetzt einen Biobetrieb übernommen. Das sind so Kompromisse. Also mittlerweile lerne ich es echt oder weiß ich es zu schätzen, einen Biobetrieb zu haben gegenüber konventionellen Betrieben, aber man muss dem gewachsen sein.
Und vielleicht als letzte Frage ganz kurz, wie seid ihr im Dorf aufgenommen worden?
Das ist auch immer so eine Sache, Landwirt und innerhalb der Dorfgemeinschaft. Ich muss sagen, in der Pfalz, die Leute sind dort recht aufgeschlossen und wir können uns absolut nichts Negatives lassen über die Aufnahme im Dorf, auch mit den Mitlandwirten quasi, denen, wo es noch im Dorf gibt, sind wir alle herzlich aufgenommen worden und es gibt keine Anfeindungen, wenn ich das sagen darf. Das war uns auch noch so ein bisschen im Bauch gelegen, wie wird es, wenn man da hinkommt, keiner kennt einer. Guck dir die Fremde an, wo ich jetzt den Hof übernommen habe quasi. Also dem kann ich wirklich bloß sagen, es gibt tatsächlich noch Ecke, an denen, wo man wirklich positiv aufgenommen wird.
Wo die Welt noch in Ordnung ist.
Ja, wo die Welt noch in Ordnung ist, richtig.
Ja, das war mein Gespräch mit dem Dominik und ich hätte noch viel länger mit ihm sprechen können, weil ich mag den Dialekt so gerne.
Ja, so ein gutes Beispiel für eine außerfamiliäre Nachfolge, wie ich finde. Also ich finde, das macht eigentlich Mut. Ich hoffe, Salome, es hat dir Mut gemacht. Er hat jetzt den Weg eines Kaufes gewählt. Mhm. Muss man ja auch nicht machen. Man kann das ja auch einfach nur pachten. Aber ich habe auch neulich mal von einer Hofnachfolge, außerfamiliäre Hofnachfolge gelesen und da haben diejenigen gesagt, wir haben eigentlich Opa und Oma noch dazu bekommen, weil die Hofeigentümer lebenslanges Wohnrecht auf dem Hof hatten. Und
ja,
das fanden die Familie richtig toll.
Es gibt auch Mischformen, wie uns zum Beispiel Wolfgang Zeitler aus München per Mail geschrieben hat an 63hektar@ndr.de. Er sagt, mit wenig Fläche, aber Hofstelle kaufen. Also eine Hofstelle kaufen, die wenig Fläche hat. Das heißt, man investiert erstmal nicht ganz so viel.
Mhm.
Und dann pachtet man Fläche dazu.
Und wird immer so größer. Genau. Und dann kann man ja auch kooperieren und sich mit anderen Betrieben zusammentun. So wie wir das ja auch machen. Ne?
Und trotzdem kostet es wahrscheinlich erstmal Geld.
Ja, aber man kann sich auch einfach beraten lassen bei der Landwirtschaftskammer. Wenn man jetzt Fragen zu einer außerfamiliären Hofnachfolge hat. Die Landwirtschaftskammer hat zum Beispiel eine Liste mit Höfen, die Nachfolger suchen. Sie begleitet auch solche Hofübergaben. Und in Niedersachsen ganz speziell gibt es auch Existenzgründungsförderung von unserer Landwirtschaftsministerin. Und da habe ich Zahlen wie 100.000 Euro gelesen. Also da ist gerade sich einiges am Bewegen und es ist auch gar nicht mehr so unüblich, ja, dass der Betrieb an jemanden abgegeben wird, der nicht mehr zur Familie gehört.
Ja, das heißt also, es gibt irgendwie ein Interesse daran, das zu fördern. Ist das auch so das Fazit, wenn man mit Experten spricht, mit Leuten von der Landwirtschaftskammer, dass auch die Politik auch ein Interesse daran hat, dass es diese außerfamiliären Hofübergaben gibt? Denn du hast ganz am Anfang so eine spannende Zahl genannt. Wie war das noch?
Bei rund 110.000 landwirtschaftlichen Betrieben, wo die Betriebsleiter über 55 Jahre alt sind, sind 63% ungeklärt.
Die Hofübergaben?
Die Hofübergabe, genau.
Krass.
Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass man es vielen einfacher macht, an einen Hof zu kommen. So auch bitte Salome.
Ja.
Wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, Salome. Du kannst uns ja mal schreiben, womit du liebäugelst und wo es für dich jetzt als nächstes hingeht.
Ja, also wir haben festgestellt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auf einen Hof zu kommen als Betriebsleiter, vielleicht auch als Mitgesellschafter. Es gibt ja viele Leute, die das nicht mehr alleine machen wollen. Da kann man dann mit einsteigen. Man kann so ein Ding kaufen, wenn man die Kohle hat. Muss man natürlich irgendwo herkriegen, nicht so ganz einfach. Man kann sowas auch pachten, hat Vor- und Nachteile. Und die Chance ist gut, haben wir ja gerade gehört, weil damit demnächst viel frei wird. Aber es gibt da so ein paar Punkte, die man nicht außer Acht lassen darf, damit das gelingt, ne?
Einmal muss man es auf jeden Fall genügend erzählen, dass man einen Hof sucht. Also immer wieder ja auch auf der Suche sein, sich erkundigen, welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich? Zum Beispiel bei der Landwirtschaftskammer haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt.
Also Salo, wenn du einen Instagram-Kanal hast oder irgendwie Social Media, dann erzähl schon mal allen, dass du einen Hof haben möchtest. Annonce schalten, so wie Dominik, der hat es ja gemacht, sich in irgendwelchen Foren rumtreiben und überall die Botschaft spreaden. Leute, ich brauche einen Hof. Hat einer einen?
Ja, dann, was auch schwierig werden könnte oder eine Herausforderung werden könnte, ist die Geldsache, dass es ziemlich viel Geld kosten könnte, je nachdem, nach was man genau konkret sucht, was man umsetzen möchte.
Aber es gibt Hilfe?
Es gibt Hilfe, ganz richtig. Es gibt Existenzgründungsfinanzierungsstützen. Und der letzte Punkt, der irgendwie auch stimmen muss, dass es menschlich passt bei denjenigen, bei denen man vielleicht übernehmen möchte.
Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe überhaupt, weil man wird ja vermutlich, wenn man auf einen Hof geht, wie auch immer. Man hat ja mit den Leuten auch weiterhin zu tun, die diesen Hof vermutlich seit Generationen bewirtschaften. Und dass da unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander prallen, ist klar. Und man muss sich irgendwie einrichten miteinander.
Man muss sich,
ne,
irgendwie einig werden, das stimmt.
Wenn das nicht funktioniert,
ich könnte mir aber auch vorstellen, dass manche dann sagen, okay, ich weiß, dass du jetzt oder dass ihr jetzt hier als Familie neu seid und wir ziehen jetzt auch erstmal wirklich vom Hof auch weg. Also nicht jeder, der abgibt, bleibt dann auch auf dem Hof wohnen oder hat dann noch lebenslanges Wohnrecht. Das kann immer individuell gestaltet werden.
Ja, also darauf achten, es muss menschlich passen. Aber wir haben am Beispiel von Dominik gesehen,
dass es ist möglich.
Es ist möglich. Ja, habt Vertrauen, Leute. Landwirtschaft wird es immer geben und geben müssen. Also feuerfrei, alle Ampeln auf grün.
Gegessen,
werdet Landwirtin.
Gegessen werden muss jeden Tag.
Ja.
Ich freue mich über jeden, der den Weg wählt.
Heck-Dier-Post.
Norman und Franziska haben uns geschrieben, denn sie wohnen jetzt im Speckgürtel von Berlin und haben sich 4,5 Hektar Land mit Hof und Hofstelle gekauft. Siehst du, da ist es also auch möglich. Und sie haben Pferde, wollen Geflügel und Thüringer Waldziegen halten. Außerdem kann man bei denen auf dem Gelände campen. Ich zwinker dir schon mal zu. Also ich finde, wir sollten ja auch irgendwann mal feiern, dass es uns schon mehr als 2 Jahre gibt. Ich finde, wir könnten da mal echt mal eine Runde campen gehen mit dem ganzen Team. Und sie schreibt, euer Podcast, eure Gäste und eure Themen sind nun leider auch schuld daran, dass wir unsere Ideen am Hof immer weiter ausbauen, dass wir immer neue Ideen, Dinge schaffen wollen und dann sofort Geräte, Muskelkraft und das Internet mobilisieren. Aus eurer letzten Folge.
Ich glaube, sie meint die Weihnachtsfolge, ne?
Genau, da geht es ja. Unserem.
Die Weihnachtsbaumfolge.
Ja, über den, weißt du noch, Terminaltrieb.
Ja.
Beispielsweise ist nun bereits eine größere Freifläche entstanden, auf denen wir dann einige, in unserem Maßstab viele, Weihnachtsbaumsetzlinge anpflanzen werden. Und eigentlich sollte es bei denen einen ganz ökologisch in diesem Jahr einen Baum im Topf geben. Aber dank der letzten Folge haben sie jetzt erstens 50 eigene Bäumchen angepflanzt und eine wunderschöne 2-Meter-Tanne aus dem Nachbarort vom örtlichen Anbauer geholt.
Ach, guck an.
Und erinnerst du dich an die Folge vom 3.12.? Da ging es um
die Mandelbäume, ne? Den,
genau,
Mandelbauer in Deutschland.
Das hatten sie sich auch angehört auf der Autofahrt von Berlin nach Cottbus. Und das wird jetzt auch nächstes Jahr bei denen umgesetzt.
Ach.
Also werden Mandeln anbauen und haben auch schon Walnüsse. Und ja, der Hof entwickelt sich.
Wie toll!
Ach, es ist so schön.
Oh Mann, ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut. Also ich hätte ja nie gedacht, dass wir Menschen mal inspirieren zu solchen Dingen.
Ich habe es gedacht.
Du hast es gedacht, ne?
Ach, ich finde das schön. Ja, wir haben so viele unterschiedliche Themen und es zeigt einfach, wie vielfältig die Landwirtschaft ist und dass man da vielleicht auf die eine oder andere, ja, dass man da sich irgendwie anschubsen lässt von uns. Ist doch schön.
Ja, schreibt
Danke,
uns gerne.
Franziska und ja? Norman, dass ihr uns geschrieben habt. Da sind wir ganz, ganz dankbar für.
Ja, schreibt uns gerne auch mal über 63hektar@ndr.de, wenn sich bei euch irgendwas durch diesen Podcast verändert hat in eurem Leben. Also lebt ihr anders, guckt ihr anders auf Landwirtschaft? Habt ihr selber vielleicht die Idee entwickelt, Landwirtin oder Landwirt zu werden? Würde mich mal interessieren.
Oder vielleicht hören hier ja auch schon Landwirte oder Landwirtinnen zu, die irgendwann mal auch ihren Betrieb abgeben müssen oder wollen. Und vielleicht ist für euch Salome interessant. Dann könnt ihr uns auch schreiben.
Oh, das wäre toll. Ich glaube, da fange ich an zu heulen, wenn das irgendwann funktioniert.
Ich fange jetzt schon an zu heulen, wenn ich deine leuchtenden Augen dabei sehe. Ja.
Salome, diese Folge war nicht nur für dich, sondern für alle, die sich für Landwirtschaft und vielleicht für das Thema außerfamiliäre Hofübergabe interessieren und natürlich auch für das Thema, wie werde ich eigentlich Landwirt? Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen weiterhelfen.
Hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Reinhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.